China will es dem Westen zeigen. Auf dem Platz des himmlischen Friedens wurde heute in einer gigantischen Militärparade modernste Kriegstechnik präsentiert. Staatschef Xi Jinping zeigt sich dabei an der Seite von Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Dass Putin einig gegen die USA und Europa, mit Russland gegen die Ukraine. Präsident Trumps Friedensbemühungen bleiben dagegen bisher wirkungslos. Weltordnung im Umbruch, Putins Krieg und der Westen. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes gegen Japan hat China tausende Soldaten und modernste Waffen aufgefahren. Die größte Parade, die es je dort gab. Eine Zeremonie voller Symbole, ein roter Teppich für Wladimir Putin und eine herzliche Begrüßung für Kim Jong-un. 20 Staatschefs zeigten sich in Peking geeint. Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zur Phoenix-Runde aus Berlin. Und das sind meine Gäste. Professor Dr. Gerlinde Greutel ist bei uns, Sicherheitsexpertin, Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg und Gründerin des Instituts für Sicherheit und Strategie, ISS. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Moritz Gartmann, freier Journalist, unter anderem Reporter für den Stern. Er hat viel aus der Ukraine berichtet und er war auch mal freier Korrespondent in Russland. Daniel Brössler ist außenpolitischer Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Herr Neitzel, für Sie als Militärhistoriker, da ist das jetzt heute diese größte Militärparade, die wir da je gesehen haben in China. Wenn man das so sieht, denkt man, meine Güte, China ist wirklich eine riesige militärische Macht. Ist es das?
Ja, davon müssen wir ausgehen. Man darf sich natürlich auch nicht täuschen lassen von solchen Paradebildern. Diejenigen, die für diese Parade trainieren, lange trainieren, machen keine Gefechtsausbildung. Aber trotzdem müssen wir auf die Zahlen schauen. Und die Aufrüstung von China ist schon erfolgt in einem atemberaubenden Tempo. Das ist die Quantität, aber auch die Qualität der Waffen. Also die Chinesen haben Hochtechnologie. Sie investieren massiv in Hochtechnologie. Wir sehen das bei Manövertätigkeiten gegenüber Taiwan. Die ganz große Frage ist, dass wir natürlich nicht in die chinesische Armee reinschauen können. Und soweit ich das weiß, ist es auch für die Bundeswehr extrem schwer, in die chinesische Armee reinzuschauen. Denn nehmen wir mal die Marine. Wir sehen, dass also die China eine riesige Marine hat, sehr viel mehr Schiffe in jedem Jahr baut, als die deutsche Marine Schiffe hat. Aber wir wissen natürlich nicht, wie gut funktionieren die im Krieg. Wir können letztlich die Raketenschächte zählen. Den letzten Krieg, den China geführt hat, war 1979 gegen Vietnam. Der ging nicht gut aus. Und das ist dann das ganz große Fragezeichen. Wir haben uns auch bei Russland oft von Manövern täuschen lassen. Wie gut wird diese Armee in einem möglichen Krieg um Taiwan zum Beispiel funktionieren?
Aber mal um eine Größenordnung zu bekommen für Menschen, die sich nicht so gut mit dem Militär auskennen.
Also das ist im die Vergleich zweitgrößte Armee.
Neben den USA.
Genau.
Auf jeden Fall. Und größer dann.
Genau, von der Stärke auch. Also es muss eigentlich die zweitstärkste Armee der Welt.
Mhm. Okay. Das könnte einem ja Angst machen, Frau Greutel, wenn man das so sieht. Welche Botschaft geht da von den Bildern aus, wo es ja nicht nur Militär geht, sondern auch noch eben die Tatsache, dass da 20 Staatschefs sind und vor allen Dingen Wladimir Putin und Nordkoreas Chef Kim Jong-un, also dass da so eine Machtdemonstration aus. Wie gefährlich ist diese Botschaft?
Na, gefährlich, wir müssen es einmal mal zur Kenntnis nehmen, dass China sich selbst als die künftige dominante Weltmacht sieht. Das ist das Ziel, was Xi Jinping immer wieder ausgerufen hat, diesen chinesischen Traum zu erfüllen, an die Spitze der Weltordnung China zu stellen. Und diese Parade ist natürlich ein Instrument, um das zu verdeutlichen, um Stärke zu symbolisieren, sowohl nach innen als auch nach außen. Und das, was Sönke Neitzel eben sagte, was den chinesischen Aufwuchs betrifft, das müssen wir einfach wirklich zur Kenntnis nehmen. China hat zum Beispiel die größte Marine der Welt. Ja, wir wissen nicht, wie sie funktioniert im Einsatz, aber das hat sich binnen weniger Jahre wirklich so ergeben. Und insofern ist es schon ein Signal an uns im Westen, an die USA, eigentlich eine Kampfansage, dass China eben nicht gewillt ist, den Status quo der Weltordnung zu akzeptieren, sondern eine neue, eine postwestliche, eine postamerikanische Weltordnung möchte und sich selber dann auch als Führungsmacht präsentiert der Welt und diesen, ich nenne es jetzt mal Verbündeten, die China versucht, um sich zu scharen. Es sind natürlich keine Verbündete, wie wir das jetzt im westlichen Sinne in der NATO begreifen würden, aber es zeigt schon, dass China Legitimität besitzen möchte.
Mhm. Herr Gartmann, wir haben es eben gesehen, Putin wird natürlich auf dem roten Teppich da in Peking empfangen. Wir haben es Mitte August in Alaska gesehen. Auch da gab es einen roten Teppich für Wladimir Putin bei dem Gespräch mit Donald Trump. Also führt Putin letztendlich da alle an der Nase herum und er hat, er kann tun, was er will auf dieser Weltbühne?
Also ich würde sagen, dass allgemein hier möglicherweise im Westen oder auch bei uns in Deutschland über zu lange Zeit ein falscher Eindruck geherrscht hat, dass Putin und Russland isoliert ist. Natürlich war Putin im Westen isoliert und bis zuletzt auch von Seiten der USA isoliert. Aber über die letzten 2 Jahre, das hat auch mit dem Krieg in Gaza zu tun, dass der Westen da keine klare Position bezogen hat, haben sich viele Länder des globalen Südens abgewendet vom Westen. Wenn der Westen zu ihnen kam und sagte, bitte verurteilt das, was Russland gegen die Ukraine tut, haben die Länder des globalen Südens, Brasilien und so weiter gesagt, warum verurteilt ihr denn nicht das, was Israel in Gaza tut? So, dadurch hat der Westen eine gewisse Klarheit verloren, eine moralische Klarheit, die er vorher hatte. Also ich würde sagen, im ersten Jahr des Ukraine-Kriegs gab es das. Der Westen war geschlossen und es war auch eine klare Position gegen den Aggressor, verständlich auch für alle anderen. Und das hat sich aufgelöst über die letzten 2 Jahre, würde ich sagen. Und deswegen, wenn man sich auf internationalem Parkett bewegt, ich habe gerade ein Interview mit dem ukrainischen Botschafter Melnik geführt, der jetzt in New York bei der UN ist, der sagt, dort ist Russland schon lange nicht mehr isoliert. Das war der erste Schock für ihn, als er angekommen ist, aber er muss das so zur Kenntnis nehmen.
Mhm. Herr Brössler, wie würden Sie sagen, aus der Sicht dann von Deutschland und von Europa, wenn man das sieht, was ja, im Vergleich dazu, und also das Bild, was wir gesehen haben, ist, dass die europäischen Chefs bei Trump im Büro sitzen. Also das wirkt ja doch alles ein bisschen anders, als das, was wir da aus China sehen. Also wie soll Europa mit dieser Botschaft da umgehen, dieser Bilder?
Ja, ich halte diese Bilder tatsächlich für schwierig. Als ich die gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, wie sieht das in ein paar Jahren aus? Wenn wir das in ein paar Jahren nochmal ansehen, was ist da eigentlich los gewesen, als man sich diesem amerikanischen Präsidenten so angedient hat, mit verteilten Rollenspiel, tatsächlich wahnsinnig viel Aufwand treibt, um ihm zu gefallen, um seinen Launen zu entsprechen. Das ist natürlich ein schwaches Bild, das die Europäer da abgegeben haben. Wenn man sich allerdings in ihre Schuhe versetzt, fragt man sie also in die Schuhe derer, die da gesessen haben im Oval Office, fragt man sich, was wäre die Alternative? Das Problem ist ja, dass Europa sich nicht hinstellen kann und sagen kann, wir brauchen die USA nicht mehr. Das ist einfach so. Es wird jetzt im Grunde geerntet, was in den vergangenen Jahren, in Jahrzehnten gesät wurde, dass man eben nicht genug für die eigene Verteidigung getan hat. Insofern geht es jetzt darum, Zeit zu gewinnen, Zeit zu kaufen, die USA so gut es geht, an Bord zu halten. Die USA sind kein echter Verbündeter mehr, sind kein Partner, wie er es früher war. Aber sie sind offenbar bereit, noch auf so einer transaktionalen Ebene mit Europa zusammenzuarbeiten, die Ukraine nicht komplett fallen zu lassen. Und ich fürchte, die Europäer haben gar keine andere Wahl, als zumindest diese kleine Chance noch zu ergreifen.
Herr Natz, was denken Sie, was wäre eine gute Reaktion auf diese Machtdemonstration von europäischer Seite her?
Ja, Europa müsste endlich seine Hausaufgaben machen. Und ich glaube auch, dass die Europäer jetzt, wie es war, bei dem Gipfel nicht anders auftreten konnten. Sie brauchen Trump. Trump hat Dinge in Bewegung gebracht. Man kann Waffen kaufen für die Ukraine. Das sind alles positive Nachrichten. Die NATO gibt's auch noch. Auch eine positive Nachricht, muss man auch mal festhalten. Aber die Europäer müssten einfach ihre Hausaufgaben machen und das ist genau das, was sie nicht tun. Also ich glaube, der dänische Ministerpräsident hat es neulich wieder gesagt, wir müssten mal jetzt wirklich ins Handeln kommen. Und wenn man da mal wirklich reinschaut in Brüssel, dann ist es eben nicht ein gemeinsames. Wenn man jetzt das Treffen Merz-Macron nimmt zum Beispiel, dann besser als mit Scholz, mehr Atmosphäre, aber in den gemeinsamen Rüstungsprojekten kommt man trotzdem nicht voran. Also ich komme immer wieder so an den Punkt, dass ich mir denke, die Europäer sind einfach so, wie sie sind. Ja, man fährt 50 Kilometer in Europa, ist in einem anderen Land, einer anderen Kultur, einer anderen Sprache, einer anderen Identität und jeder denkt an seine eigene Industrie und so weiter. Und wir schaffen es einfach nicht, auch nicht in diesem Krieg, wirklich mal groß zu denken in den Kategorien der europäischen Integration. Denken wir an den Euro, denken wir an Schengen, den europäischen Markt. Ja, Herrgotts Namen, irgendwer hat das doch mal geschaffen. Konnten wir uns auch nicht vorstellen in den 60er Jahren. Und diese Größe des Denkens, aber auch Handelns, Haben wir einfach nicht. Und deswegen bleibt es vereinzelt. Und das ist eine schlechte internationale Lage. Denn wer sich militärisch nicht wirklich verteidigen kann, wäre ich ganz Ihrer Meinung, da bekommen wir die Quittung. Also wir müssen endlich ins Handeln kommen. Denn wir sind 500 Millionen. Wir sind stark.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht so schwach. Nee. Und die NATO ist ja auch nicht so schwach.
Ja, aber eigentlich, wenn wir sehen, was die Europäer auf die PS auf den Boden bekommen, das wird meines Erachtens auch immer in der Friedensbewegung falsch dargestellt, dann werden also die Soldaten gezählt. So. Ja, da haben die Europäer schon viel. Nur wir müssen in Kampfkraft denken. Also die Chinesen sind auch mehr als die Amerikaner, aber von der Kampfkraft her sind sie noch schwächer als die USA, deswegen zweitstärkste Armee. Und die Europäern haben ihre Mini-Armeen also eine große Diversität, die sie nicht in Kampfkraft übersetzen können. Und da wirklich weiterzukommen, also einen Kampfpanzer zu kaufen und so weiter, da tun wir uns als Europa unendlich schwer, weil wir diese kleinen nationalen Identitäten haben, die wir in der Sicherheitspolitik nicht überwinden können.
Würden Sie dem zustimmen, Frau Greutel? Also sind wir da zu schwach oder wer behindert, dass wir größer werden? Wer ist da?
Das sind wir selbst.
Ja.
Das ist ganz eindeutig, da ist niemand sonst schuld. Und auch dieses Anbiedern, wie Sie es nannten, an Trump, das ist einfach der Preis der Schwäche. Also was sollten wir denn jetzt auch hier sonst tun? Es gibt keine Alternative, als zu versuchen, die USA an Bord zu halten. Und ich glaube, der Punkt, warum es so schwer ist, diese europäischen PS gemeinsam auf die Straße zu bringen, ist, dass man gerade bei den großen Entwürfen, die Sie eben nannten, halt heute auch eher die Probleme sieht als die Chancen. Also Stichwort Schengen, das Asylsystem funktioniert nicht, was es ja eigentlich bräuchte, um so ein grenzenloses Europa zu haben. Das heißt, diese Idee, immer mehr Zentralisierung in Brüssel zu machen, die ist ja mittlerweile längst in Verruf geraten. Insofern gibt es dann auch nicht das politische Kapital zu sagen, jetzt machen wir wirklich den großen Wurf, weil die politischen Dynamiken ja eher in die andere Richtung gehen. Es gibt das Bedürfnis nach nationaler Souveränität, nach Kontrolle, nach Selbstbestimmung. Also da ist man wirklich in einer schwierigen Lage. Es bräuchte dieses Europa, aber es ist nicht realistisch umsetzbar momentan.
Es gibt ein kleines Problem, dass wir nämlich im Unterschied zu den meisten Staaten, über die wir hier gerade reden, immer noch Demokratien sind. Und die Politiker müssten also ihre Öffentlichkeit mitnehmen. Und das ist nicht ganz einfach.
Das haben wir in den 80er Jahren auch gemacht.
Ich sag gar nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, das ist das, was zurzeit das Problem ist. Also der Mut zu sagen, das und das müssen wir machen, auch einen politischen Preis zu bezahlen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn alle Integrationsschritte waren ja damit verbunden, dass man Souveränität abgegeben hat. Denken wir, die Einführung des Euro war lange Zeit in Deutschland nicht vorstellbar, die D-Mark aufzugeben. Kohl hat es durchgedrückt.
Die ist halt auch ein bisschen größer geworden seitdem. Ja. Auch Teil des Problems seit in den 80er Jahren. Ja. Da waren die Dinge noch leichter.
Jetzt mit dem slowakischen Präsidenten,
der zu Gast in China war. Was ist denn das für ein Signal?
Ja gut, das ist kein überraschendes Signal. Also wir wissen ja mittlerweile in der Europäischen Union, dass wir mindestens zwei Staaten haben, die in vielen Fragen auf der anderen Seite stehen. Ich glaube, das muss man so klar sagen. Im Falle Ungarns ist das gar keine Frage. Und im Falle der Slowakei zumindest, was den Ministerpräsidenten angeht. Auch das ist ein Problem der Demokratien. Wir können damit nicht so einfach, es ist nun mal so, diese Staaten sind Mitglied der Europäischen Union. Du kannst auch nicht als einfach verfügen, sie sind es ab jetzt nicht mehr. Man muss damit umgehen, dass sie teilweise im anderen Team spielen. Ich glaube, das Mittel dagegen ist tatsächlich die Marginalisierung. Also zu zeigen, auch nach Moskau zu signalisieren und auch nach China zu signalisieren, okay, ihr könnt das machen, ihr könnt die einladen, ihr könnt den Orban, den Fico einladen. Aber wenn ihr mit uns ins Geschäft kommen wollt, müsst ihr schon mit anderen reden. Das funktioniert auch zum Teil, weil in der Wahrheit wissen die natürlich, das ist ganz schön und man kann die ein bisschen ärgern, die Europäer. Aber sie wissen natürlich, dass es einen Unterschied zwischen Fico und Macron gibt oder Fico und Merz.
Schauen wir da aber nochmal auf diese Achse Russland-China, Frau Greutel. Also China hat sich relativ neutral verhalten mit der Ukraine, war nicht so deutlich, wie Nordkorea die Soldaten geschickt haben in die Ukraine. Aber was bedeutet das jetzt, wenn die beiden da zusammenstehen? Was bedeutet das auch für den Krieg in der Ukraine?
Ich würde zunächst mal Ihnen widersprechen, dass China eben nicht neutral ist in diesem Krieg. Weil das ist zwar die chinesische Erzählung, man sei neutral und friedliebend und möchte niemandem was Schlechtes, aber faktisch steht China seit Anbeginn auf der russischen Seite. Dieser Krieg wird nicht Krieg genannt, da ist von der Krise die Rede, von der Ukraine-Krise. Russland wird nicht als Aggressor, also schon gar nicht verurteilt, aber nicht mal benannt als Aggressor, sondern da wird der Westen verantwortlich gemacht, dass dieser Krieg in der Ukraine tobt. Also China ist nicht neutral. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass dieses Ausmaß an Unterstützung einfach sich immer weiter verstärkt hat. Von zunächst, sagen wir mal, sehr zivilen Formen der Unterstützung, dass es eben um Handelspartnerschaften mit Russland ging, bis hin zu Technologie, die dann auch für die russische Kriegsmaschinerie wichtig ist. Und diese politisch-diplomatische Unterstützung, die jetzt bei diesem Treffen einfach ganz offenkundig wurde. Putin ist zurück auf dem internationalen Parkett, ihm wird der rote Teppich ausgerollt. Also man könnte sagen, er hat einen Lauf. Es schaut eigentlich ganz gut aus für ihn, nicht nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, sondern eben auch politisch-diplomatisch.
Mhm. Herr Gerdmann, Sie haben ja viel aus der Ukraine auch berichtet, kennen aber Russland auch gut. Also wenn man jetzt sieht, dieses Selbstbewusstsein, was Putin da ja jetzt rausschöpfen kann sozusagen, passt das zusammen auch mit der Realität an der Front? Also ist es so, dass die Russen da jetzt wirklich so gut auf dem Vormarsch sind, dass das auch da militärisch das Selbstbewusstsein klar ist?
Also da muss man sehr ins Detail gehen, glaube ich. Insgesamt kann man sagen, dass die Russen dort nicht so erfolgreich sind, wie sie gerne versuchen darzustellen nach außen. Also ich habe auch mit großer Sorge auf die Sommeroffensive der Russen geschaut. Da gab es große Pläne, dass sie eben Teile des Donbass, Teile des Gebiets Donetsk erobern, die sie vorher nicht erobert haben. Es geht da um diesen Raum Kramatorsk, diese Agglomeration mit mehreren Großstädten. Was die Russen tatsächlich geschafft haben, ist so in einer Woche mal 20 Quadratkilometer, in den nächsten 100 Quadratkilometer dort zu erobern, aber keine einzige größere Stadt haben sie dort erobert. Das sind kleinere Dörfer. Deswegen, also was Putin Trump in Alaska beweisen wollte, war ja, die Ukrainer sollten mir dieses restliche Gebiet Donetsk eigentlich freiwillig geben, weil sie haben sowieso keine Chance. Sie können es mir entweder freiwillig jetzt geben und dann kriegen sie dafür einen Waffenstillstand, oder ich hole es mir einfach mit Gewalt. Und so einfach ist das ganz offensichtlich nicht. Weil die Russen dringen da zwar langsam vor, aber sie schaffen es eben nicht, größere Städte dort zu erobern. Und auf einer anderen Ebene, was den Luftkrieg betrifft, merkt man schon in den letzten Wochen und Monaten, dass die Ukrainer den Russen was entgegenzusetzen haben. Also aber es
Russland
gab diese,
greift ja weiter massiv an.
Russland greift massiv an. Russland greift auch gezielt den Rüstungssektor an der Ukraine, weil sie sich nämlich fürchten davor, dass die Ukraine das fortsetzt, was sie tun über die letzten Monate, nämlich Raketen mit einer Reichweite von 4000 Kilometern zu produzieren. Das wird für Russland nämlich zum Problem. Wenn die Ukrainer die selber produzieren, können sie 90% des russischen Rüstungssektors angreifen. Und sind eben nicht mehr so abhängig vom Westen. Sie müssen dann nicht mehr die USA oder die Europäer fragen, ob sie nach Russland reinschießen dürfen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also gerade auf dieser Ebene des Luftkriegs, die Ukrainer haben auch die russische Ölindustrie in den letzten Wochen massiv angegriffen und haben da für kurze Zeit 17% der russischen Ölproduktion ausgeschaltet. Also das können die Russen wieder reparieren, aber das sind schon mehr als Nadelstiche, würde ich sagen.
Herr Neitzel, man hatte ja im August hatte man ja so ein bisschen Hoffnung, dass man dachte, oh, vielleicht wenigstens einen Waffenstillstand, wenn geredet wird, wenn Trump und Putin sich treffen. Das ist ja jetzt alles eigentlich, ja, es ist klar, es hat eben zu gar nichts geführt. Putin hat jetzt gesagt, er wäre bereit, sich mit Selenskyj zu treffen. Also welche Chance gibt es da?
In Moskau. Ne? Dann haben wir das Oval Office auf Russisch sozusagen. Ja.
Also wo sehen Sie noch eine Chance, dass es da zu einem Waffenstillstand kommt, wenn der Waffenstillstand die richtige Antwort ist?
Also mich erinnert das alles so ein bisschen an Friedensverhandlungen und Friedensfühler während des Ersten Weltkrieges. Da wurde auch jahrelang hin und her überlegt, gar nicht auf der hohen Ebene, aber es gab durchaus Friedensfühler. Aber jede Seite dachte immer, naja, warten wir noch mal ab, bis die militärische Lage besser ist, weil ich will eigentlich einen Siegfrieden erreichen. Und letztlich endete der Erste Weltkrieg, wie wir alle wissen, mit dem Zusammenbruch von drei Kaiserreichen. Und ist dann durch den Zusammenbruch einer Seite gelöst worden. Und ich glaube auch, dass Putin, so nehme ich das wahr, überhaupt nicht bereit ist, jetzt Frieden zu schließen, weil Frau Greutel hat es gesagt, er hat eigentlich einen Lauf. Es ist zwar militärisch nicht so erfolgreich, wie er das gerne wünscht, aber er rückt eben vor, wenn auch sehr langsam. Nur die entscheidende militärische Frage ist ja, wie wollen die Ukrainer das stoppen? Wenn wir das jetzt mal weitergehen, dann sagen eigentlich alle, mit denen ich spreche, klar, irgendwann auch werden die Verluste in Russland zu einem Problem, aber jetzt noch nicht. Also wenn wir das jetzt mal 2 Jahre weiterdenken, dann wird die Ukraine immer mehr ein Problem bekommen, weil immer mehr, dann fallen irgendwann die Städte im Donbass. Dann haben wir auch ein anderes Gelände hin zum Dnieper, das man schlechter verteidigen kann. Und die große Frage ist ja, die Ukrainer schaffen es nicht, den Vormarsch der Russen zu stoppen. Geschweige denn, die Russen aus dem Land zu drängen. Also ist es die Frage an die Ukrainer zu richten, ja, wie wollt ihr da eigentlich rauskommen? Weil in die Zukunft gerichtet, ist zwar langsam, es mag vielleicht nicht sehr, sehr strategisch edel sein, was die Russen da machen, aber sie sind auf der Gewinnerstraße. Langsam, aber so. Und in dieser Situation jetzt einen Waffenstillstand zu schließen, wäre ja für Putin kontraproduktiv. Denn ich glaube, es geht eben nicht um den Donbass, sondern um die Zerstörung der Ukraine. Mhm. Und wenn er weiter diesen Druck erhöht, kann er ja darauf hoffen, dass die Ukraine irgendwann zusammenbrechen. Dass sie nicht genug Leute haben, dass sie dem Druck nicht standhalten. Weil jede Gesellschaft, jede Armee hat irgendwann so einen Break-Even-Point. Und ich glaube, darauf zielt Putin ab.
Friedrich Merz hat im Interview gesagt, der Bundeskanzler, gesagt, der russische Präsident sehe keinen Grund, sich einem Waffenstillstand zu nähern. Den Grund müssen wir schaffen. Militärisch wird das schwierig, aber ökonomisch kann das gehen. Herr Brössler, ist das jetzt die Einsicht in die militärische Stärke Russlands, dass Merz da jetzt so klar auf die Ökonomie setzt?
Ich glaube, worauf er da anspielt, ist der eine Faktor, der natürlich dazu kommt, nämlich das ist der Faktor Trump, den Putin schon auch noch einkalkulieren muss. Denn was Putin ja gerade versucht, ist, dass er den Krieg fortführt in der Ukraine, unvermindert. Aber gleichzeitig Trump ein bisschen bei Laune hält. Weil was er nicht möchte, ist, dass Trump wieder ins klare Pro-Ukraine-Lager wechselt, weil dann hätte er schon ein Problem. Da kommen dann die wirtschaftlichen Faktoren ins Spiel, die muss Putin schon einkalkulieren. Und bisher muss man sagen, Chapeau, das gelingt Putin ganz gut. Wann immer es bei Trump ein bisschen eng zu werden droht, verwirrt er ihn ein bisschen, sagt, ich bin bereit, mich mit Zelensky zu treffen. Dann sagt er nächste Woche, das habe ich nie gesagt. Und dann ist natürlich der Trump wieder verärgert, dann muss er ihn wieder ein bisschen bei Laune halten. Also es gelingt Putin bisher nicht viel schlechter als den westlichen Staats- und Regierungschefs Trump bei Laune zu halten. Aber das ist genau das Spiel, das wir gerade sehen.
Aber wie kommt man aus diesem Spiel raus?
Also, zurzeit gar nicht, sondern das, ich glaube, das ist auch das, was Friedrich Merz gesagt hat. Zurzeit geht es aus europäischer und aus ukrainischer Sicht darin, Trump dabei zu halten. Zu verhindern, dass Trump sagt, das werfe ich jetzt den Europäern vor die Füße. Mich interessiert das nicht mehr. Den Friedensnobelpreis kriege ich sowieso nicht. Und das interessiert mich nicht. Das muss unter allen Umständen verhindert werden, weil sollte das passieren, dann hat die Ukraine tatsächlich eigentlich nichts mehr, kein Blatt mehr auf der Hand.
Ja, und das ist im Grunde das, was uns wohl angekündigt, eventuell mehr Soldaten nach Polen zu schicken. Aber man weiß es immer nicht genau, Frau Greutel. Also ist das denn der Punkt? Also Sie sagen, Putin hat einen Lauf und wir müssen Trump bei Laune halten. Also das ist ja alles eigentlich irre, wie wir darüber reden, während in Kiew Menschen sterben, weil sie von Russland bombardiert werden.
Ja, aber das ist eigentlich eine sehr unerwachsene Art und Weise, über diesen Konflikt zu sprechen, weil wir uns eigentlich immer sagen, ja, Trump ist halt irgendwie so ein schwieriger Charakter, den man bei Laune halten muss. Aber was ist denn eigentlich die europäische Vision, wie man diesen Krieg beenden kann, wie man Frieden schaffen kann? Ich sehe da ehrlich gesagt nicht viel. Und dieses ewige Verweisen auf Wirtschaftssanktionen, mit denen man Russland in die Schranken weist. Geil. Das ist ja auch Hoffnung als Strategie getarnt und es ist dann eben keine Strategie. Also ich glaube, man müsste sich wirklich eingestehen, dass man machtpolitisch momentan einfach auf der schwächeren Seite steht. Man hat die schlechteren Karten. Und man muss überlegen, was in dieser
Demokratie die schlechteren Karten hat, weil es einfach leichter ist als
Ja, Putin betreibt halt einfach ruchlos Politik. Also da zählen Menschenleben, Kosten, Opfer auf russischer Seite überhaupt nichts und auf ukrainischer Seite sowieso nicht.
Darf ich mal was Positives über die Europäer sagen? Darf ich mal einen positiven Punkt? Also man kann es natürlich auch mal ein bisschen umdrehen. Wenn man sich anschaut, also sozusagen der große Einschnitt war ja dieses Mobbing im Oval Office, dem Zelensky da ausgesetzt war. Das war ja sozusagen dieser Schockmoment. Und wenn wir jetzt sehen, wir sind jetzt ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube, wenn man damals uns gefragt hätte, wie geht das jetzt alles für die Ukraine weiter, hätten wir wahrscheinlich ein schlimmeres Szenario gesehen. Es ist schon auch das Verdienst der Europäer. Es ist nämlich nicht so, dass die Europäer gar nichts für die Ukraine tun können, auch an militärischer Unterstützung. Ohne das, was die Europäer auch ausgeglichen haben und versucht haben auszugleichen in den vergangenen Monaten, wäre die Ukraine jetzt tatsächlich verloren. Also ich glaube, das muss man schon auch mal sagen. Es ist nicht so, dass die Europäer gar nichts machen können, sondern im Grunde ist das jetzt gerade, wenn man sie sehen will, dann ist das ein bisschen die europäische Stärke gerade, dass sie sowohl nach Moskau als auch nach Washington signalisieren, wir sind hier schon noch da und wir sind auch nicht bereit. Erinnern wir uns an Friedrich Merz, der im Weißen Haus gesagt hat, auch obwohl Trump das nicht hören wollte, wir müssen schon auch über einen Waffenstillstand noch reden. Also so deine Vorstellung von, wir machen jetzt ein großes Frieden. Das hat er sich immerhin, muss man ihm konzidieren, das hat er sich immerhin getraut. Das heißt, wir sollten jetzt auch nicht in das Extrem verfallen, dass wir jetzt sagen, also es ist völlig, die Europäer machen gar nichts.
Und die Demokratien sind potenziell eben auch stark. Es gibt genug historische Beispiele, die zeigen, Demokratien können eine enorme Leistungskraft entwickeln. Wir haben eben noch ein sehr viel ungenutztes Potenzial. Aber es ist nicht so, dass wenn die Europäer zu Potte kommen würden, haben sie ein riesiges...
Aber dann muss man auch darauf setzen, dass die Solidarität hier mit der Ukraine hoch bleibt. Und das ist auch nicht unbedingt...
Ja, und wir müssen dann erwarten, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs stärker zusammenarbeiten und stärker sehen, wir müssen... noch mehr in die Rüstung investieren, wir müssen militärisch stärker werden und wir müssen mal in große Lösungen kommen. Aber das Potenzial ist zweifelsohne da.
Ja, und dann haben wir noch einen Staat, der auch wichtig ist, nämlich Indien. Also wo man auch nicht genau weiß, der auf der einen Seite bei dem Gipfel in China von der Shanghai-Organisation mit Putin Händchen hält. Auf Bildern sieht man das und auf der anderen Seite jetzt den deutschen Außenminister empfängt. Also Herr Gartner, ist das ein Punkt, wo man sagt, das ist noch eine Achse, mit der man noch arbeiten muss, ein Land?
Also ich glaube, insgesamt müssen die westlichen Staaten, muss Europa sich eine gute Strategie überlegen, wie sie mit diesem weitestgehenden Pragmatismus der Länder des globalen Südens umgeht. Also Brasilien, Indien, diese riesigen Staaten.
Das ist ein bisschen spät, um sich jetzt eine Strategie zu überlegen,
oder? Ja, man hat das, ich glaube, man hat zu lange belächelt, was sich da so für Parallelstrukturen entwickeln. Also diese BRICS-Gruppe, ja, also Brasilien, Indien, Russland, China, Südafrika. Das hat man belächelt, hat gesagt, ja, die machen da so ein bisschen Gegenprogramm. Inzwischen ist das nicht nur Gegenprogramm, das ist ein Gegenentwurf, ein Zusammenschluss sehr, sehr großer Staaten mit großer Wirtschaftskraft gegen das westliche Modell. Und das hat man zu lange belächelt und hat keinen richtigen Umgang damit gefunden. Bei Brasilien haben wir durchaus was zu sagen. Die EU ist zum Beispiel der größte Investor in Brasilien, gefolgt von den USA, und China und Russland spielen eine sehr geringe Rolle. Wir könnten da schon...
Also da können wir auf den wirtschaftlichen Sektor natürlich nochmal ganz anders miteinander
umgehen. Die Frage ist nur, ob diese Staaten dann wirklich ihre Sichtweise auf den Ukraine-Krieg verändern. Und ich glaube, ich habe einige Runden erlebt, wo man immer davon ausging, ja, wir können dann diese Staaten managen. Und das ist vorbei. Also Brasilien, das haben wir ja, die haben uns ja noch nicht mal die Gepard-Munition gegeben, die wir haben wollten von dem Flugabwehrpanzer. Also sie haben eben eigene Interessen. Es wird bei Indien sehr, sehr deutlich. Es sind eigene Interessen und es ist mitnichten so, dass wir Indien mal überzeugen können, jetzt mach doch bitte das und das. Das schafft ja noch nicht mal Trump jetzt mit seinen
Zöllen. Aber Frau Gottlieb, wie sehr müssen wir uns, ja, wir haben ja gesagt, Weltordnung im Umbruch, wirklich darauf einstellen, dass sich da die Achsen, die Mächte so verschieben, und wo finden wir da unsere Rolle?
Also als darauf Europäer? Müssen wir uns einstellen, weil sich das nicht aufhalten lässt. Und wenn die Europäer eigentlich immer von der liberalen Weltordnung sprechen, die sie gerne erhalten möchten, und das ist bis heute so die Wortgestaltung, die man nimmt, die liberale Weltordnung, das gefällt uns allen gut, dann müssen wir aber einfach wissen, dass anderen Staaten allein diese Begrifflichkeit so sauer aufstößt, dass man nicht ins Geschäft kommt. Und man sollte vielleicht dann einfach mal überlegen, wie könnte man das anders benennen, was wir eigentlich wollen, nämlich eine regelbasierte Ordnung, in der nicht die Macht des Stärkeren greift und die Starken sich einfach nehmen, was sie wollen, sondern wo es verbindliche Regeln gibt. Und man könnte zum Beispiel auch aufhören, vom globalen Süden zu sprechen, weil das suggeriert, als ob die Welt irgendwie so zweigeteilt wäre, was sie nicht ist, weil diese Staaten völlig unterschiedliche Interessen haben. Wenn man sie aber als einen Block framet, dann spielt man eigentlich schon das Spiel von China und anderen, die genau das versuchen, nämlich so eine Zweiteilung der Welt, wir gegen den Westen aufzumachen. Man sollte sie also in ihrer Eigenständigkeit und ihren eigenen Interessen ernst nehmen und versuchen, einzelfallabhängig ins Geschäft zu kommen. Und bei Indien zum Beispiel ist die Zollpolitik von Donald Trump halt jetzt eigentlich das größte Geschenk für China, weil das der Grund ist, warum Indien jetzt momentan diese demonstrative Nähe zu China pflegt, was sonst eben nicht passiert ist, aus guten Gründen, weil Indien und China halt auch Schwierigkeiten miteinander
haben. Aber da können die Europäer Trump dann auch nicht überzeugen, dass er seine Zollpolitik dann ändert, was er machen müsste.
Nee, aber man könnte versuchen, eben eigene Angebote zu machen, um einen offenen Welthandel, der sich an Spielregeln orientiert, aufrechtzuerhalten, der ja auch in unserem Interesse ist. Also zu versuchen, Handelspartnerschaften auszubauen, eigenständig, nicht nur zu jammern über all das Schlimme, was uns aus Washington entgegenfliegt, weil das können wir nicht ändern. Damit muss man jetzt irgendwie umgehen, man muss parieren, was Trumps Launen uns so bieten. Aber Angebote machen, die auch für Drittstaaten attraktiv sind. Und dann muss die Moral und das Normative, also einfach die Art und Weise, wie wir vielleicht auch manchmal selbst überhöhend über unsere eigene Politik sprechen, das müsste vielleicht ein bisschen hintanstehen.
Okay. Herr Neitzel, Sie haben im März hier in dieser Sendung haben Sie gesagt, das ist vielleicht der letzte Sommer, den wir in Frieden erleben. Das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Sehen Sie das jetzt eigentlich immer noch so?
Ich würde es ein bisschen heute an diesem Tag ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen optimistischer formulieren, denn es ist ja seit dem 6. März war es, glaube ich, einiges passiert, was auch positiv einzahlt. Also wir haben es schon gesagt, die NATO gibt es noch. Immerhin, also nach dem Oval Office hatten einige gesagt, okay, die NATO wird in dieser Form aufgelöst, zumindest mit der USA. Nicht mehr. Die USA sind auch noch präsent. Sie haben selber erwähnt, vielleicht will Trump mehr Truppen in Polen stationieren. Die Europäer kaufen Raketen für die Ukraine in den USA. Die USA sind noch ein Faktor im Ukraine-Krieg. Wir haben die in Deutschland.
Aber schlecht berechenbar.
Schlecht berechenbar, aber sie sind überhaupt noch ein Faktor. Das hätten wir im März, wenn wir mal in die Zukunft prognostiziert hätten, wahrscheinlich negativer und weniger optimistisch gesehen. Dann haben wir das hohe Investment in die Bundeswehr, in die Streitkräfte. Wir haben jetzt in der Regierung, was das Kanzleramt, was das Außenministerium anbelangt, auch ein Gleichklang. Wir haben einen nationalen Sicherheitsrat, wenn auch nur in einer kleinen Version. Also es gibt schon Dinge, die positiv sind. Aber, deswegen würde ich nicht ganz von der Sache runtergehen. Viele haben das ja gesagt, das ist alles Blödsinn, Schock und so weiter. Natürlich steht jetzt nicht das Sabbatmanöver in Weißrussland wird kleiner, als wir es dachten im März. Das ist auch was Positives.
Das beginnt jetzt Mitte September und das ist dann
an der. Das ist kleiner.
Okay,
Also das ist auch, da waren die Litauer.
Russland, Belarus, also nicht weit von der NATO.
Genau, das waren die Litauer im März auch in größerer Sorge, das ist auch positiv. Aber, trotzdem müssen wir eben sehen, die Russen haben 1,2 Millionen Mann unter Waffen. Und die NATO in Mons, das NATO-Hauptquartier, überlegt auch, was macht man denn wohl mit 1,2 Millionen Mann unter Waffen? Und was würden wir denn tun, wenn diese 1,2 Millionen sich irgendwie in Gang setzen, Drohpotenzial und so, was können wir dagegen setzen? Und da merken wir, dass wir nicht zu Potte kommen. Und wir haben diese Debatte um die Wehrpflicht geführt, die meiner Sache absurd gewesen ist. Wenn wir schaffen es noch nicht mal eine Auswahlwehrpflicht wie Dänemark und Schweden einzuführen, Putin lacht sich ja kaputt im Kreml dazu. Und sind das Signale der Abschreckung? Ich würde sagen, nein. Von daher würde ich immer sagen, wir dürfen nichts ausschließen. Alle Rechnungen, Putin macht dieses, macht jenes, ist nicht voraussehbar, was er tut. Und wenn ich mit Leuten nach wie vor im BND rede oder im militärischen Nachrichtenwesen, höre ich immer, und das kann man nachvollziehen, die nächsten 3 Jahre sind die gefährlichsten. Und wir sollen uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Wir alle wissen das nicht.
Also auch ein Waffenstillstand würde jetzt diese Gefahr nicht
wahrnehmen. Im Gegenteil, er würde es sogar wahrscheinlicher machen. Denn dann hätte Putin Kräfte frei und wir können ihm alle nicht in den Kopf schauen. Wir sehen aber dieses Potenzial, was er aufbaut. Und es geht jetzt nicht darum, um den globalen Atomkrieg, dass wir alle Berlin verteidigen müssen. Aber das Baltikum, ich weiß nicht, Spitzbergen, was auch immer, sehe ich schon gefährdet. Und wir sollten eben nicht so denken, alles gut gewesen, jetzt müssen wir mal die Reformen nicht vornehmen, sondern wir müssen wirklich zu Potte kommen. Und da war das Wehrpflichtbeispiel wirklich ein schlechtes. Und deswegen würde ich hier auch wieder sagen, die SPD ist in dieser Form einfach ein Sicherheitsrisiko für dieses Land.
Herr Brössler, wie sehen Sie es? Wie sehen Sie auch die Berliner Debatte dazu?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass die SPD ein Sicherheitsrisiko ist. Der Verteidigungsminister ist ja auch Sozialdemokrat.
Richtig, aber er kann sich leider nicht durchsetzen.
Ich glaube, er sieht die Risiken auch. Was die Wehrpflicht angeht, war ja auch die Frage, was kann man realistischerweise in den ersten, oder den Wehrdienst angeht, was kann man realistischerweise in den nächsten ein, zwei Jahren eigentlich
Mann
darstellen.
5000 Mann können jetzt heute eingestellt werden. Für die gibt es ein Bett, für die gibt es ein Gewehr, für die gibt es einen Hut. Man macht es nicht. Aus innenpolitischen Gründen, weil die SPD das nicht sicherheitspolitisch denkt, sondern innenpolitisch. Das kann ich sogar verstehen, denn innenpolitisch, aber so kommen wir natürlich nicht voran in der Sicherheitspolitik.
Das stimmt, und die innenpolitische Stimmung ist, wie sie ist, und ich bin sogar, was die nächsten Jahre angeht, noch ein bisschen pessimistischer, weil ich glaube, es kommt gar nicht so darauf an, ob jetzt beim NATO-Gipfel in Den Haag die NATO noch mal gerettet worden ist. Es kommt ja eigentlich immer nur darauf an, wie es bei Putin ankommt. Genau. Glaubt Putin, für ihn ist die eine Frage, die ihn schon seit Jahren beschäftigt, ja, ist die eine Frage, muss ich die NATO tatsächlich ernst nehmen? Was würde passieren, wenn ich sie mal teste? Und das ist genau das. In den nächsten Jahren wird die Versuchung bei ihm immer da sein, die NATO zu testen. Und ich sehe schon auch das Problem, dass wir uns immer in diesen innenpolitischen Debatten verzetteln. Das Wehrpflicht ist das eine, das andere ist jetzt die Diskussion Bodentruppen für eine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wo wir auch wieder innenpolitische Debatten führen, als würde niemand zuhören in Moskau zum Beispiel.
Herr Gartmann, was denken Sie, was könnte Putin beeindrucken?
Was Herr Neitze gesagt hat, dass wir zu Potte kommen. Also einerseits, glaube ich, ihn dürfte beeindrucken, wenn tatsächlich die Ukraine mit deutlicher Hilfe der Europäer zu einem Stachelschwein gemacht wird. Also diese Stachelschwein-Theorie, dass ein Land militärisch so stark ist, dass ein anderes Land sich eben nicht mehr traut, das anzugreifen. Das glaube ich, wenn die Europäer das...
Also es ist die militärische, es ist nicht unbedingt das ökonomische. Also wenn man jetzt die Frage, auch die Trump ja auch aufgeworfen hatte, dass man die Sanktionen noch mal viel stärker verschärft.
Das große Problem ist natürlich, dass Putin über die letzten 3,5 Jahre es geschafft hat, viele Wirtschaftsströme auch in andere Richtungen zu lenken. Es wäre auf jeden Fall ein richtiger Schritt, wenn die Europäer endlich aufhören würden, russisches Flüssiggas in Massen zu kaufen. Das kommt auch in Deutschland an, über die Niederlande übrigens. Da sind wir übrigens auch wieder beim Punkt doppelte Standards, der uns dann von Brasilien und Indien und anderen Ländern vorgeworfen wird. Wenn wir denen sagen, kauf kein russisches Öl mehr, dann sagen die, hört ihr erstmal auf, russisches Flüssiggas zu kaufen.
Sanktionen haben noch nie einen Krieg beendet. Also wenn man mal in die Geschichte schaut, das ist immer ein Beitrag. Und wir haben das viel zu hoch bewertet. Und die Europäer haben immer gerne auf Sanktionen zurückgegriffen, weil sie dann militärisch nicht agieren wollten, auch in anderen Konflikten. Das kann immer ein Beitrag sein. Der Beitrag kann sicherlich höher sein. Würde ich Ihnen völlig zustimmen. Aber wir werden damit diesen Krieg nicht austrocknen, weil eben die Staaten, Indien wird uns nicht sagen, nee, wir kaufen kein Öl mehr. Das wird Indien nicht tun. China eben auch, da gibt es andere Interessen. Also dieses Stachelschwein kriegt man nur hin, wenn die Ukraine wirklich weiter massiv gefördert wird und wenn die Ukraine, was wir auch schon besprochen haben, in der Lage ist, Russland wirklich weh zu tun. Das hat nämlich übrigens auch schon den langen Krieg Iran-Irak beendet in den 80er Jahren, als der Irak angefangen hat, Teheran zu bombardieren. Dann haben die Iraner gesagt, der Preis ist uns zu hoch. Mhm. Wir gehen in Friedensfall.
Ja, und Frau Greulich, was bräuchte es denn noch außer Militär, wenn man sagt, wir wollen auch unsere liberale Werteordnung verteidigen?
Da müssen wir zuerst mal daheim anfangen, würde ich sagen. Wenn wir über Verteidigungsfähigkeit sprechen, über Wehrhaftigkeit, dann müssen wir eigentlich sehr viel stärker die Innen- und die Außenpolitik zusammendenken. Weil man kann nicht nach außen stark abschreckungsfähig und wehrhaft sein, wenn eigentlich die innenpolitischen Streitigkeiten alles überlagern. Also wir sollten, glaube ich, sehr stark auch über die Innenpolitik reden und nachdenken. Das ist wie in der Backstube. Man braucht alle Zutaten, um eine Schwarzwälder Kirschtorte zu machen. Und ich hätte gern in der Verteidigungsfähigkeit eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Kirsche obendrauf. Aber wenn man nicht alles parat hat, vielleicht ein einfacher Rührkuchen. Ja. Genau. Und dieser Versuch, gesellschaftlich zu einen, zu versöhnen, nicht diese Spaltung, die wir in den Gesellschaften erleben, und die erleben wir nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, in Italien und so weiter. Wir müssen irgendwie es schaffen, eine gemeinsame Sprache zu finden und uns gemeinsam zu verständigen.
Aber die haben wir auch gerade in den USA auch so stark. Und Trump ist der Gewinner auch von dieser Spaltung ja letztendlich. Also jetzt, wenn man das noch mal etwas globaler denkt, also da sind doch eigentlich die Demokratien mit der liberalen Ordnung auf dem Rückzug.
Ja, aber Trump und dieser Populismus à la Trump, den wir ja auch in Europa haben, das ist ja auch ein Symptom von etwas. Und unsere Demokratien haben sich auch verändert. Sie sind sehr viel internationaler geworden. Es ist auch politische Souveränität abgegeben worden oder einfach entzogen worden durch wirtschaftliche Verflechtungen, durch politische Verflechtungen. Und das führt zu Unzufriedenheit bei den Menschen, die sich dann wieder bahnbricht in populistischen Parteien, die Aufwind haben. Und das einfach auch ernst zu nehmen, dass das eben nicht nur abgehängte Leute sind, die man am besten irgendwie ausklammert und marginalisiert, sondern einfach eingesteht, anerkennt, das sind auch souveräne Bürger, die halt unzufrieden sind. Und warum sind sie so unzufrieden mit dem politischen System?
Also ich glaube, das ist ein schöner Wunsch, dass man die Spaltung innenpolitisch überwindet und so weiter. Aber die Realität ist gerade einfach so, dass es nicht zu machen ist. Wir haben gesehen, in Italien ist Frau Meloni an die Macht gekommen, die eben auch eine Rechtspopulistin ist, mindestens. In Frankreich stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Zeiten innenpolitisch. Ich glaube, daran können wir gar nicht so viel ändern momentan. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass außenpolitisch, also Putin hofft ja, dass die Europäer sich einfach selber zerlegen, dass die Französische Republik zu Ende geht, dass sich die Rechtspopulisten und die Linken dann irgendwann nur noch streiten und dann kriegt er sozusagen alles geschenkt, was er will. Ich glaube, es ist wichtig, zu zeigen auf europäischer Ebene, dass außenpolitisch eine klare Linie bestehen bleibt, egal wer da jetzt an die Regierung kommt, ob es in Frankreich ist, ob es in Italien ist.
Man das schafft,
bisher würde ich sagen, gelingt das einigermaßen. Also man dachte ja auch bei Italien, dass diese neue Regierung dann sagen der Europa oder der EU von der Fahne geht. Aber das ist nicht passiert. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung und auch eine Hoffnung, dass es gelingt, egal was da eben gerade innenpolitisch am Köcheln ist.
Aber jetzt können wir darüber diskutieren, was der frommere Wunsch ist. Weil ich glaube, auch das, was Sie beschreiben, ist ein frommer Wunsch, dass man nach außen geeint und stark auftreten kann. Wenn es aber in der Innenpolitik diese sehr grundlegende Spaltung gibt. Und wir sehen es ja in Deutschland, es gibt halt auch keinen außenpolitischen Konsens mehr über die Frage, wie geht man mit Russland um? Wie hält man es mit der NATO?
Ja, aber wie sollen wir den herstellen? Ich glaube, wir dürfen es mit dem Harmoniebedürfnis auch nicht übertreiben. Wir sind nun mal Demokratien und wir leben in einer Zeit großer Konflikte und die Konflikte werden auch innenpolitisch ausgetragen. Und zurzeit müssen wir einfach damit leben, dass es einen Teil des politischen Spektrums und auch der Bevölkerung gibt, die einfach der Meinung ist, aus Russland droht keine Gefahr und auch mit unserem Konzept eben einer offenen liberalen Gesellschaft fremdelt. Damit müssen wir leben und dem müssen wir uns stellen. Aber nicht, indem wir sagen, wir müssen jetzt alle wieder einig sein und wir dürfen jetzt keinen öffentlichen Streit vollführen. Diese Erwartung ist, glaube ich, nicht zu erfüllen. Und sie ist auch gefährlich, weil wenn man dieser Erwartung Raum gibt und sagt, alles würde gut, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in einer Koalition nicht mehr streiten, das wird nicht funktionieren.
Das Problem ist nur, dass diese Koalition, wir hatten schon immer Koalitionen in diesem Land, aber wir hatten Koalitionen, die sich in der Außenpolitik eben einiger waren. Also wir haben ja auch Debatten um die Wehrpflicht oder um die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren geführt. Dann hat aber Adenauer eine Entscheidung getroffen und es wurde gemacht. Jetzt müsste SPD und CDU sich mal tief in die Augen schauen und sagen, es gibt eine sicherheitspolitische Notwendigkeit, wir machen es. Und genau das passiert ja nicht. Weil sie sich eigentlich gerade in der Außenpolitik...
Ja, aber sie haben sich ja geeinigt auf dem Wehrpflichtgesetz.
Ja, aber das ist ja ein Witz. Also das ist ja, sie haben sich darauf geeinigt, aber das sind drei Schritte vor und zwei zurück. Ne? Also das ist ja eigentlich nichts.
Nein, ich sehe es nicht in die richtige Richtung.
Ich sehe es auch nicht so negativ. Erstmal das Grundlegende ist doch, gab es übrigens auch schon in der vorangegangenen Koalition, die ja noch schwieriger war, es gibt einen Grundkonsens darüber, woher die Gefahr droht. Ja.
Der Finanzminister war gerade in der Ukraine, die beiden Fraktionschefs Mirsch und Spahn sind in die Ukraine gereist, Merz ist sowieso ständig da, beziehungsweise empfängt Selenskyj. Also die Zeichen, die sind doch
das
ganz klar, dass diese Koalition...
Da gebe ich Ihnen absolut recht. Da ist immer die Frage, was passiert. Und wenn ich dann noch nicht mal in der Lage bin, eine Auswahlwehrpflicht, da reden wir über 5% eines Jahrgangs einzuführen, aus innenpolitischen Gründen, sage ich, da kommen wir nicht zur Potte, wenn wir an die Bundes Bundeswehrreform denken, überbürokratisiert, wir kommen einfach nicht zu Potte. Und wenn man in die Bundeswehr reinschaut, also da wird viel geredet über einen Elefant, eine Maus geboren. Und das sendet natürlich Signal. Sie haben über die Macht der Perzeption gesprochen, würde ich ganz bei Ihnen. Das ist nicht das Signal, das wir senden wollen eigentlich. Und deswegen müssten sich SPD und CDU mal tief in die Augen schauen und sagen, at the end of the day sind wir außenpolitisch verantwortlich für dieses Land. Und die muss sich eigentlich der Innenpolitik entziehen. Und genau das haben wir nicht.
Aber steht und fällt letztendlich dann doch immer damit, wie Trump auf alles reagiert, oder Frau Greutel?
Momentan würde ich sagen ja, weil wir eben alleine zu schwach sind, um die europäische Sicherheit zu verteidigen. Deshalb muss man mit dieser Unwägbarkeit, die Donald Trump an den Tag legt, halt irgendwie umgehen. Und wie das die Europäer versuchen, haben wir gesehen, es funktioniert momentan ganz gut. Es ist nichts verloren, wir haben es ja schon diskutiert. Also es geht vielleicht auch um Erwartungsmanagement. Die Dinge sind zwar nicht optimal, aber sie sind auch nicht katastrophal.
Dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Ja. Ich glaube, die Erfahrung war ganz schön. Vielen Dank, Frau Greutel, Herr Gartmann, Herr Brösser und Herr Neitzel. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da. Und es wird ja in den letzten Tagen schon viel darüber berichtet, über 10 Jahre Angela Merkels Satz, wir schaffen das. Auch das zeigen wir morgen noch mal ausführlich in der Dokumentation über die Zeit damals, die Getriebenen nach dem Buch von Robin Alexander. Und er diskutiert auch dann morgen Abend mit uns hier in der Phoenix-Runde 10 Jahre danach. Haben wir es geschafft, fragen wir dann. Freut mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.